Liebe Freunde, es ist schön, dass es auch in unserer Zeit noch Wunder gibt. Zum Beispiel, dass ein Berg versetzt wird. Es war doch zum Beispiel ein Wunder, dass der Udo Lindenberg im Palast der Republik auftreten konnte. Ich hatte allerdings so den Eindruck, dass vor dem Palast mehr Fans vom Udo waren als drin. Drin waren wohl mehr die Fans von Krenz. Jedenfalls halte ich diesen Auftritt für eins der Wunder unserer Zeit. Genauso wie andere Zeiten ihre Wunder gehabt haben. Zum Beispiel im Altertum, da kannte man 7 sogenannte Weltwunder. Und eines dieser 7 Weltwunder, das war der Tempel der Göttin Diana in Ephesus. Und um den soll es heute Abend gehen. Der war 130 Meter lang, 65 Meter breit, 18 Meter hoch, 127 Säulen aus Marmor, einige davon vergoldet. Und vorn auf dem Hochaltar, da stand das Standbild der Göttin Diana. Ich weiß ja nicht, was ihr euch unter so einer Göttin vorstellt, aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, sie ist nicht euer Typ. Erstens mal war der untere Teil der Dame eingebunden, wie bei so einem Wickelkind. Warum das so war, das habe ich nicht rauskriegen können, das hängt vielleicht mit ihrer Herkunft zusammen. Das wurde nämlich behauptet, die wäre dort vom Himmel gefallen und an dieser Stelle aufgefunden worden. Vielleicht waren das noch die Bandagen von der harten Landung. Jedenfalls war die Lady untenrum fest verschnürt. Umso mehr war obenrum los. Ich möchte jetzt ihren Oberkörper und ihre Oberweite nicht näher beschreiben. Ich sage nur, Diana war eine super Sexbombe des Altertums. Neben der Brigitte Bardot und Marilyn Monroe gewirkt hätten wie so 2 magere Teenager-Mädchen. Auf dem Kopf hatte sie eine Krone, hinter dem Kopf eine Scheibe. Nee, nicht wie unsere Schlagersängerin, wie die Nina Hagen, die manchmal eine goldene Schallplatte auf dem Kopf als Hut trägt, sondern das war die Mondscheibe. In der Hand hatte sie Kornähren und neben ihr war Hirschkuh und Reh und das Ganze in schlichtem Schwarz. Nach heutigen Begriffen also wirklich keine Schönheit. Eher sowas wie die kleine Dicke aus Udo Lindenbergs Panikorchester. Und diese Diana, die wurde als Göttermutter verehrt. Im ganzen Mittelmeerraum und Ephesus war das Zentrum dieser Verehrung. Das war ein weltberühmter Wallfahrtsort. Nun gehört ja zu jedem Wallfahrtsort auch ein Souvenirverkauf. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn der Mensch irgendwo unterwegs ist und ferne von zu Hause, da überkommt ihn der unwiderstehliche Drang, irgendwas von da mitzunehmen. Eben ein sogenanntes Souvenir. Und um dieses kulturelle Bedürfnis zu befriedigen, da wetteifert bei uns ja eine ganze Industrie mit der Herstellung von Kitsch. Vom Fernsehturm aus Blech bis hin zur Petroleumlampe aus Plaste. Solchen Schund haben sie auch schon im Altertum gehabt. Zum Beispiel gab es in Ephesus an jedem Kiosk zu kaufen sogenannte Briefe aus Ephesus. Das waren Zaubersprüche, die angeblich Sicherheit und Erfolg in der Liebe und überhaupt jede Menge Glück garantierten. Die Leute kamen aus der ganzen Welt nach Ephesus, um sich diesen abergläubischen Kram zu kaufen und als Amulett an den Hals zu hängen. Sie dachten, wenn wir das Amulett haben, da haben wir Frieden. So wie heute viele denken, wenn wir die Atomraketen haben, haben wir Frieden. Das ist der gleiche Aberglaube, heute wie damals. Nun lebte da in Ephesus ein Mann, der hieß Demetrius. Der hatte Krebs in seiner Nuss und machte Geld aus jedem Stuss. Der war voll in die Souvenirbranche eingestiegen, von Beruf ein Silberschmied, produzierte der Reiseandenken und Amulette en gros. Seine Spezialität, eine Mini-Nachbildung des Diana-Tempels in Silber. Damit war er in Serie gegangen. Er hatte eine Fabrik, er hatte Angestellte, Verkaufsbuden überall in der ganzen Stadt. Und eines Tages fällt ihm auf, dass das Geschäft immer mieser geht. Die Leute kaufen den Spittel einfach nicht mehr. Erst denkt er, der Geschmack der Leute hat sich geändert, aber das ist natürlich ein Irrtum. Der Geschmack der Leute ändert sich nie. Siehe unsere Souvenirindustrie oder unsere Möbelindustrie oder unsere Lampenindustrie und kannst du immer weitermachen. Nein, das musste an was anderem liegen. Er geht der Sache nach und stellt fest, der Geschäftsrückgang tritt ein ungefähr vor 2 Jahren. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ein gewisser Paulus die Stadt betreten hat. Der Paulus war Jude, kein Geschäftsmann, sondern ein Gottesmann, der mit dem Devetius, mit dem Wort Gottes, in sein Geschäft reingepfuscht hatte. Das war ein Wanderprediger und er hatte in seinen Predigten behauptet, Götter, die aus Material und mit Händen gemacht sind, das sind gar keine wirklichen Götter. Und der wirkliche Gott, Jesus Christus, der lebt nicht in Tempeln, die aus Händen gemacht sind. Über diese geschäftsschädigende Propaganda ist der Demetrius auf Äußerste beunruhigt. Er beruft eine Versammlung der PGH, der Silberschmiede, ein. Auch die Gewerkschaft sowie die Vertreter der Zuliefererbetriebe, also der ganze Kitsch-Konzern, ist eingeladen. Und da hält er eine Rede, die steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, ab Vers 25. Männer, sagt er, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt davon ab, dass wir diese Nachbildungen herstellen. Also der sagt im ersten Satz gleich, worum es ihm geht. Ihm geht es um den Wohlstand. Und ihr werdet erfahren haben, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die man mit Händen macht, sind gar keine Götter. Er hat mit seinen Reden nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast überall in der Provinz Asien. Deshalb besteht die Gefahr, dass er nicht nur unseren Handel in Verruf bringt. Stellt euch vor, es würde so weit kommen, dass der Tempel der großen Göttin Diana seine Bedeutung verliert. Stellt euch vor, dass die Göttin selbst in Vergessenheit gerät, die heute überall in unserer Provinz und in der ganzen Welt verehrt wird. Der fromme Schluss der Rede, der kann natürlich niemanden darüber hinwegtäuschen, dass der Demetrius an der religiösen Frage überhaupt nicht interessiert ist. Über die Frage, ob der Paulus recht hat oder nicht, denkt er keine Sekunde nach. Ob die Religion der Christen oder die Diana-Religion die richtige ist, das interessiert den überhaupt nicht. Ihn interessiert nicht die Wahrheit, ihn interessiert nur der Wohlstand. Er ist der typische Wohlstandsbürger. Er fragt nicht, ob der Staat, in dem er lebt, menschlich oder unmenschlich ist. Der fragt nicht, ob das System, für das er lebt, Recht oder Unrecht ist. Der fragt nicht, ob die Ideologie, von der er lebt, Wahrheit oder Lüge ist. Das ist dem alles vollkommen egal. Hauptsache, er lebt im Wohlstand. Und dieser Wohlstand, der ist nun jetzt gefährdet durch die Predigten des Paulus. Weil der gesagt hat, Götter, die mit Händen gemacht sind, das sind gar keine richtigen Götter. Und wenn sich das rumspricht, dann lässt der Glaube an die Diana nach. Dann lässt der Pilgerstrom nach. Dann lässt der Geldstrom nach. Dann lässt der Wohlstand nach. Und dann, gute Nacht, Demetrius, dann ist mit deinem Wohlstand Schluss. Als der Demetrius seinen Kollegen diese Konsequenzen schildert, da beginnt in ihrer Silberseele der Zorn zu kochen über diese religiös verbrämte Sabotage der Souvenirindustrie. Sie erheben ihren Silberblick gen Himmel und vereinigen ihre Silberstimmen zu einem machtvollen Sprechchor. Vers 28. Als sie das hörten, wurden sie wütend und riefen, Groß ist die Diana von Ephesus! Die These des Paulus, die wird also nicht beantwortet mit einem logischen Argument, sondern mit einer geplägten Losung. Groß ist die Diana von Ephesus! Die ganze Stadt wird von dem Gepläge erfasst. Und nach dem Motto, ich geh kaputt, gehst du mit? Da rennen die Leute durch die Straßen wie bei Feueralarm. Und alles stürzt in Richtung Theater. Das Theater von Ephesus müsst ihr euch vorstellen wie ein riesengroßes Sportstadion. Da waren 25.000 Sitzplätze drin. Und was sich jetzt in dieser Sportpalastversammlung abspielt, das ist einfach chaotisch. Chaotischer als die Sportpalastversammlung, die genau heute, vor 50 Jahren, in Berlin stattgefunden hat, wo 20.000 deutsche Christen auf einem Haufen gesessen haben und wie die Kaputten gebrüllt haben, Heil Hitler! Die Sache in Ephesus ist deshalb chaotisch, weil vom Veranstalter, dem Demetrius, überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Der tritt einfach nicht mehr auf. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die zusammengelaufen ist, ohne einen Leiter zu haben. Ein Riesentheater voller Leute, das keiner dirigiert. Die meisten wissen überhaupt nicht, warum sie eigentlich dahin gerannt sind. Die sind eben nur mitgelaufen, Mitläufer. Massenmeetings, Mitläufer. Die überhaupt nicht wissen, was in Wirklichkeit läuft, aber plägen. Großes Ideale, der Epheser! Nun ist ja bekannt, dass in manchen Massenversammlungen die Menschen minutenlang brüllen, toben, pfeifen, grölen, trampeln können. Aber dass eine Volksmenge, ohne zu wissen, warum sie überhaupt zusammengekommen ist, ohne ein Schauspiel gesehen zu haben, ohne eine Rede gehört zu haben, eine Viertel, eine halbe, eine ganze, anderthalb, zwei Stunden lang die gleiche Losung brüllt, großes Indiana, der Epheser! Also sowas ist ja wohl einmalig. Das ist zwar bekannt, dass es dort, wo es keine Argumente gibt, alles mit Schlagworten niedergebrüllt wird. Aber 2 Stunden lang dasselbe Schlagwort, das ist nicht mehr normal. Das ist teuflisch, das ist dämonisch. Wir lesen in der Bibel oft, dass die Dämonen anfangen zu schreien, wenn sie in die Nähe von Jesus geraten. Und etwas von diesem dämonischen Getöse, das ist hier in diesem Sportstadion zu hören. In der Bibel, da steht die ganze Geschichte unter der Überschrift Der Aufstand der Silberschmiede. Aber das ist ja nur der Vordergrund. Der Hintergrund, der eigentliche Grund ist der Aufstand der Dämonen, weil sie die Nähe von Jesus spüren. Heute ist ja der Glaube an Dämonen ziemlich aus der Mode gekommen. Der Dr. Martin Luther, der hat ja noch mit dem Tintenfass nach dem Teufel geschossen, aber da lachen ja heute schon die Pfarrer drüber. Aber der alte Luther, dieser Professor der Theologie, der wusste noch, dass Aufruhr und Krieg von Dämonen herrühren, von denen angestiftet werden. Und das Dämonische unserer Situation, das ist doch nun wirklich mit Händen zu greifen. Niemand will Krieg. Regen will keinen Krieg, Andropow will keinen Krieg, Kohl will keinen Krieg, Honecker will keinen Krieg. Aber Regen rüstet, Andropow rüstet, Kohl rüstet, Honecker rüstet. Gegen ihren eigenen Willen, gegen den Willen ihrer Völker, gegen die Vernunft. Denn jeder vernünftige Mensch weiß doch ganz genau, dass Erich Honecker recht gehabt hat, als er auf dem 4. Plenum gesagt hat, mehr Rüstung bedeutet nicht mehr Sicherheit. Und doch wird immer mehr gerüstet. Keiner will es, aber alle tun es. Und alle sagen, ich will es ja nicht tun, aber ich muss es tun, weil der andere es tut. Und so entsteht das, was wir einen Teufelskreis nennen. Keiner will es, aber sie haben alle Angst und sie stehen alle unter einem dämonischen Zwang. Und es weiß keiner einen Ausweg aus dem Teufelskreis. Und deswegen sage ich, das Teuflische an unserer Situation ist doch mit Händen zu greifen. Das Gefühl unserer Ohnmacht, das hängt doch damit zusammen, dass offenbar mit keinem vernünftigen Argument gegen den Rüstungswahnsinn anzukommen ist. Wir müssen uns eingestehen, die Vernunft hat versagt. Das Gefühl unserer Machtlosigkeit, das hängt doch damit zusammen, dass wir zu begreifen beginnen, wir haben es hier mit einer ganz anderen Macht zu tun. Nämlich mit dem Teufel, von dem Luther gesungen hat, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Aber so geht's dann weiter. ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses eine Wörtlein, das den Teufel fällen kann, das heißt Jesus. Vor keinem anderen Namen weichen die Dämonen. Und deshalb nennt die Bibel als die einzige Möglichkeit und die einzige Waffe gegen dämonische Mächte Jesus. Und Jesus selber hat gesagt, mit den Dämonen werdet ihr nur fertig durch das Gebet und das Fasten, also durch das Verzichten. Ich denke, darin besteht der wesentliche Beitrag der Christen für den Frieden. Und ich bitte euch, was auch kommt und vor welche Entscheidung ihr auch gestellt werdet, entscheidet nichts ohne Gebet. Unterschreibt nichts, ohne vorher mit Jesus darüber gesprochen zu haben. Tut nichts, ohne vorher mit Jesus darüber zu reden. Jesus ist in Sachen Frieden euer allerbester Ratgeber. Und ohne ihn, da läuft in Sachen Frieden nichts. Wir schalten zurück ins Stadion von Ephesus. Dort brüllen sie immer noch, Groß ist die Diana, der Epheser! Nach 2 Stunden ist die Menge heiser und wird allmählich leiser. Von einem gewissen Zeitpunkt an, da kann man eben gewisse Parolen einfach nicht mehr hören beziehungsweise nicht mehr schreien. Irgendwann kapiert auch der primitivste Schreihals, dass Sprechchöre nur die Lautstärke verstärken, aber nicht die Argumente. Und endlich, nach 2 Stunden Gebrüll, da gelingt es, einem Staatssekretär zu Worte zu kommen. Männer von Ephesus, rief er, in der ganzen Welt weiß man doch, dass zu unserer Stadt der berühmte Tempel der Göttin Diana gehört und hier ihr vom Himmel gefallenes Bild verehrt wird. Das kann doch niemand abstreiten. Das heißt im Klartext auf Deutsch, ihr Hornochsen, dass eure Diana groß ist, das ist doch keine Neuigkeit, die ihr zu zigtausenden hier stundenlang plägen müsstet. Aber die Menge, die kapiert gar nicht, was der Mann denen eigentlich sagen will. Jedenfalls hört die Menge zu. Und er setzt seine Rede fort und sagt, Bürger, macht keinen Ärger, geht still nach Hause. Sonst kriegen wir noch von der römischen Besatzungsmacht hier den Vorwurf der Konterrevolution untergejubelt. Außerdem haben die Leute, die ihr hier anklagt, weder den Tempel beraubt, noch unsere Göttin beleidigt. Und mit diesen letzten Sätzen hat er ja tatsächlich recht gehabt. Die Christen haben im Kampf gegen den Aberglauben keine Gewaltanwendung nötig. Der schlichte Glaube an die Existenz und den Sieg des auferstandenen Jesus Christus. Dieser einfache Glaube, der genügt, um die Säulen der Göttertempel ins Wanken zu bringen. Das hatte schon mal einer versucht, diesen Diana-Tempel zu zerstören. Das war 400 Jahre vor Christus gewesen. Das war ein Terrorist, der hatte den Tempel angezündet. Aber man hat den Tempel eben wieder aufgebaut. Paulus hat den Tempel der Diana nicht angezündet. Der hat ihn nicht berührt. Der hat im Kampf gegen Diana keine Gewalt angewendet. Der hatte nicht mal ein kleines Streichholz. Der hatte nur eine einzige Waffe und das war das Wort Gottes. Und das hat gezündet. Paulus hat mit dem Wort Gottes die Diana von Ephesus entmachtet. Und wir müssen mit dem Wort Gottes die Diana von heute entmachten. Es gibt ja nicht nur eine Diana der Epheser, es gibt ja auch eine Diana der Deutschen, eine Diana der Russen, eine Diana der Amerikaner und so weiter. Die moderne Diana, die ist auf alle Fälle wie die der Epheser groß. In ihren Händen, da hält sie keine Ehrenbündel, sondern Aktienpakete. Statt ihrer 12 Brüste hat sie 12 Erdöltanklager. Statt einer Krone trägt sie einen Kranz von Stacheldraht. Statt einer Mondscheibe umkreist sie ein Satellit. Und sie wird nicht umhüpft von Hirschkuh und Reh, sondern umrast von Flugzeug und Raketen. Und es sind nicht nur große, sondern auch mittlere und kleine Demetriusse, die sehr daran interessiert sind, dass die Diana groß bleibt. Und dass der Diana ja nichts getan wird, vor allem nicht von kirchlicher Seite aus. Damals hat das Wort Gottes die Silberschmiede sehr beunruhigt. Heute beunruhigt das Wort Gottes die Schwerterschmiede. Wenn Sie das Wort aus der Bibel hören, Schwerter zu Pflugscharen. Denn so wie die Devise der Silberschmiede von damals gehießen hat, groß ist die Diana, der Epheser, so heißt ja die Devise der Schwerterschmiede von heute, groß ist die Diana der Nationen des Ostens, groß ist die Dianato des Westens. Aber alle Dianas dieser Welt, die haben mit der Diana von Ephesus eins gemeinsam. Ihre Füße, die sind umwickelt. Das heißt, im Reich der Diana, da geht es mit den Menschen nie vorwärts. Es gibt im Reich der Diana keinen Fortschritt, außer den Fortschritt in den Untergang. Ihr wisst es ja alle, die Ausgaben für die Rüstung, die binden uns Hände und Füße, um das Problem des Hungers anzugehen. Es werden jährlich 1.000 Milliarden D-Mark für die Rüstung ausgegeben. 1.000 Milliarden D-Mark für die Rüstung. Und täglich sterben mindestens 10.000 Menschen am Hunger. Jeder dieser Hungertote, der hätte 270.000 Westmark zur Verfügung haben können, wenn dieses Geld nicht in die Rüstung gesteckt worden wäre. Mit anderen Worten, die Rüstung tötet schon heute. Der Friede, den wir jetzt haben, ist überhaupt kein Friede. Wir haben ihn auf Kosten von Millionen Menschen, die sterben. Wir alle wissen, so kann das nicht weitergehen und so darf das nicht weitergehen. Und wir alle sehen mit Entsetzen, es geht immer so weiter. Und jetzt ist es ja nun so weit, dass auch die DDR, wie in der Zeitung gestanden hat, mit den Vorbereitungsarbeiten zur Stationierung von Raketenkomplexen begonnen hat. Mit anderen Worten, jetzt kommen wir vom Regen in die Traufe. Und ich weiß, dass wir jetzt alle uns die Frage stellen, was sollten jetzt werden? Was sollen wir jetzt tun? Freunde, ich kann euch hier keine konkreten politischen Schritte vorschlagen. Das überschreitet mein Amt als Pfarrer. Und ich kann auch keine Lösung für die weltpolitische Situation hier vorschlagen. Das überschreitet meinen Verstand. Ich verstehe im Moment überhaupt nichts mehr. Ich verstehe nicht, dass auch in unserem Land Raketen aufgestellt werden sollen. Und ich verstehe nicht, dass wir jetzt genau dasselbe tun, was wir bisher bei den anderen verurteilt haben. Ich bin über das alles genauso betroffen und beunruhigt und vor allem ratlos wie ihr. Ich kann jetzt nur dreierlei sagen. Erstens, und damit zitiere ich das, was der Udo Lindenberg am 25. Oktober im Palast der Republik gesagt hat. Er hat gesagt, weg mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen, keine Pershings und auch keine SS-20. Zweitens möchte ich euch sagen, das sind jetzt ein paar Informationen. Es hat im März 1983 ein Rundtischgespräch in Moskau stattgefunden. Da waren Christen und Nichtchristen dabei. Und dort wurde Folgendes gesagt: Wir sind überzeugt, dass Herstellung, Erprobung, Besitz, Stationierung und Verwendung von nuklearen Waffen moralisch böse und ein Verbrechen gegen die Menschheit sind. Und im gleichen Sinn hat auch die vierte Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen von Deutschland, die jetzt in Potsdam getagt hat, Folgendes formuliert. Wir kommen dem Aufruf der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen nach und erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss. Die Synode hat Folgendes beschlossen. Sie hat beschlossen, unsere Regierung zu bitten, dass sie sich an der Ausarbeitung eines völkerrechtlichen Instruments beteiligt, mit dem sowohl der Besitz als auch der Einsatz von Atomwaffen als Verbrechen gegen die Menschheit geächtet werden kann. Sie hat beschlossen, unsere Regierung zu bitten, dass sie innerhalb des Warschauer Vertrages darauf hinwirkt, dass keine atomaren Kurzstreckenraketen auf dem Gebiet der DDR stationiert werden. Und die Synode hat festgestellt, das Nein zur Praxis der Abschreckung schließt für uns die in Vancouver formulierte Überzeugung ein, dass Christen Zeugnis davon ablegen sollten, dass sie es ablehnen, sich an einem Konflikt zu beteiligen, bei dem Massenvernichtungswaffen oder andere Waffen, die wahllos alles zerstören, eingesetzt werden. Das waren die Informationen aus unseren Synoden. Und das Dritte, was ich sagen möchte, jeder Einzelne, der dem Wort Gottes glaubt, der schwächt damit die Position der Diana. Der Paulus hat mit dem Wort Gottes die Souvenirindustrie von damals gestoppt. Und wir müssen heute mit dem Wort Gottes die Rüstungsindustrie stoppen. Paulus hat damals mit dem Wort Gottes die Super-Sex-Bombe des Altertums entschärft. Wir müssen heute mit dem Wort Gottes die Superbomben von heute entschärfen. Paulus hat damals mit dem Wort Gottes den Aberglauben an die Rettung durch Diana bekämpft. Und wir müssen heute mit dem Wort Gottes den Aberglauben an die Rettung durch Atomraketen bekämpfen. Der Paulus hat dem Wort Gottes geglaubt. Und deshalb hat er genau das erreicht, wovor der Demetrius sich so gefürchtet hat. Der Demetrius, der hat ja in seiner Rede am Schluss gesagt, stellt euch mal vor, dass die Göttin selbst in Vergessenheit gerät, die heute bei uns und in der ganzen Welt verehrt wird. Sie ist in Vergessenheit geraten. Kein Mensch auf der ganzen Welt glaubt heute noch an die Göttin Diana. Aber 1 Milliarde Menschen glauben an Jesus Christus. Und diese Milliarde, die setzt sich zusammen aus vielen, vielen Einzelnen, zum Beispiel aus euch. Und jeder Einzelne denkt meistens, er sei zu schwach und zu wenig, um irgendwas in dieser Welt verändern zu können. Aber das ist nicht wahr. Ich bitte euch, denkt doch nicht so klein von euch selber. Bedenkt doch mal, der Paulus war auch nur ein Einzelner. Aber dieser Mann, der hatte sein ganzes Vertrauen auf diesen einen Gott, Jesus Christus, gestellt. Und Jesus hatte zu dem Paulus mal gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und der Paulus, das war ein ganz schwächliches, kränkliches Männchen. Aber aus dieser Kraft heraus, die Jesus ihm zugesprochen hat, hat er gelebt. Und mit dieser Kraft hat er es geschafft, die Diana abzuschaffen. Und das ist die gleiche Kraft, aus der wir alle auch leben und leben können. Aus der auch du leben kannst, wenn du willst. Mit dieser Kraft können wir auch rechnen. Und deswegen heißt die Losung unserer Friedensdekade in diesem Jahr, Frieden schaffen aus der Kraft der Schwachen. Ich zitiere aus dem Neuen Deutschland vom 26.10.83. Da hat der Udo Lindenberg auf der Pressekonferenz gesagt, wir müssen jetzt handeln. So kurz vor 12 müssen wir aufstehen. Wir müssen mit unseren Liedern immer mehr Leute motivieren, einzusteigen in die Bewegung. Das, was der Udo gesagt hat, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt aufstehen von unseren Plätzen und unser letztes Lied singen. Steh wieder auf.
Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich steh wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür, doch ich stehe wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit, doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch stets wieder auf. Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier, kommt doch stets wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Uns auf Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns als Tod in ein Grab, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Fürchtet sich nicht.